Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute Morgen der Micha da. Guten Morgen.
Guten Morgen, der Micha da. Guten Morgen.
Ja, du bist auch da, oder?
Ja, ich bin da.
Ja, gut. Micha, wollen wir nochmal über den Landwirtschaftssimulator reden heute oder hast du was anderes Cooles gespielt?
Voll geil, ich habe den Agrarsimulator gespielt und der war sensationell. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, einmal reicht erstmal für ein paar Monate.
Ja, weiß ich nicht. Apropos paar Monate, das Spiel, über das wir heute reden, ist auch schon ein paar Monate draußen. Und zwar Lost Planet 3, kam schon Ende August. Ist aber irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, bei mir ist tatsächlich irgendwie untergegangen. Also ich hatte schon das seit Release ja eigentlich rumliegen und es lag 2 Monate wirklich eingeschweißt da rum, weil immer war irgendwas anderes da, dann hatte ich es mir wieder vergessen und bin irgendwie nicht so dazu gekommen. Lag aber auch daran, dass ich irgendwie nicht so super heiß drauf war. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Warum bist du jetzt erst dazu gekommen?
Aus Zeitgründen. Also ich habe tatsächlich so viel um die Ohren gehabt, dass ich einige Titel jetzt auf so eine Warteliste schicken musste, den sogenannten Pile of Shame, wie ihn manche Leute nennen. Also ich hab richtig Bock auf Lost Planet 3 gehabt, weil ich ein großer Fan des ersten Lost Planets bin und den zweiten auch irgendwo mochte. Und war sehr gespannt, wie jetzt der dritte Teil sich entwickeln würde und habe dummerweise dann aber damals, es kam kurz nach der Gamescom, glaube ich, raus, ne, irgendwie Ende August. Und da hatten wir alle tierisch viel zu tun mit unserer Nachberichterstattung und da war bei mir dann auch viel anderer beruflicher Kram und dann habe ich es einfach dummerweise liegen lassen. Also ich habe immer drauf geguckt und gedacht, geil, ich freue mich drauf, das zu spielen, aber es sollte dann erst diese 2-3 Monate später werden, was jetzt nicht so unpassend ist, weil jetzt wird draußen mega kalt und das ganze Ding spielt ja auch auf einem Eisplaneten. Insofern war es nicht so super unpassend.
Ich muss jetzt nochmal fürs Protokoll nachfragen. Du magst den zweiten Teil?
Ja, ich mag ihn nicht so sehr wie den ersten.
Okay. Ich glaube, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der den zweiten Teil nicht hasst. Also ich habe den zweiten gar nicht gespielt. Mhm. Ich habe nur die krassen Verrisse überall damals in der Presse gelesen und jeder hat mir davon abgeraten, das Ding überhaupt nur anzufassen. Und deswegen, den ersten habe ich gespielt, vom zweiten habe ich dann die Finger gelassen. Ja. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwie auf den dritten gar nicht so heiß war.
Also ich finde, also vielleicht können wir mal ganz kurz zurückschauen. Also den ersten, der kam damals raus, als die Xbox 360 gerade so frisch war, kann ich mich erinnern. Und dann hatten wir das damals alle gesehen, also ich jedenfalls, und dachte, boah, was für ein Actionbrett. Denn das war ja so ein Spiel von, jetzt sage ich seinen Namen bestimmt falsch, aber Kenji Inafune oder so, also der Typ, der auch Mega Man und so erfunden hat. Und das war Capcoms erster Versuch, so ein bisschen in die westlichen Action-Gefilde vorzudringen mit einem Third-Person-Shooter. Und das war im Grunde genommen ein ziemlich einfaches Spielprinzip. Du bist auf einem weiten Feld unterwegs und wirst mit einer Reihe von Monstern konfrontiert und ballerst dich da so durch. Und imposant an diesem Spiel war nicht nur die Größe des Spielfeldes, sondern auch die Größe der Monster, denen du auch mit Mechs begegnen konntest. Und es hatte einen coolen Trick. Also es spielt ja auf diesen Eisplaneten und da ist alles so fucking kalt, dass du innerhalb von Sekunden alles gefriert. Also irgendwie wird das so erklärt, dass die Leute sich zwar bewegen können, weil sie irgendwie so einen speziellen Anzug haben irgendwie, aber sie müssen ständig diese sogenannte Thermalenergie aufnehmen. Und das Spiel hat dich dazu gezwungen, immer nach vorne zu laufen, also immer nach vorne zu pushen, weil du diese Thermalenergie ständig aufnehmen musst, die du gewinnst aus erledigten Gegnern. Die geht nämlich ständig runter. Das ist so ein Counter, den du nur auffüllen kannst, indem du tötest, weiterläufst. Und das hat das ganze Spiel immer so vorangetrieben. Deswegen fand ich das erste richtig cool. Vielleicht.
Ja, diese Thermalenergie, das waren immer so rote Böppel, ne? Die haben die Gegner verloren, also die Tiere haben die meistens, sind dann, wenn du eins erschossen hast oder so, dann sind die richtig so aufgeplatzt und haben halt diese roten Böppel aufs Eis geworfen und dann bist halt rumgelaufen, hast die eingesammelt und damit hat sich dein Wärmehaushalt, sag ich mal, wieder aufgefüllt und dann konntest du halt wieder länger draußen rumlaufen. Und ja, ich fand, der erste war tatsächlich so ein cooler. Naja, das war halt die Anfangszeit der 360, da gab's nicht so viel, da war man froh über alles, was kam und da hat der irgendwie so richtig reingepasst und hat der auch mal irgendwie was Neues, also sah damals echt gut aus und dieses mit dem Eis- und Schneeplaneten, das war irgendwie ein schöner, Ja, damals war so die Hochzeit der Zweiten Weltkrieg-Shooter, da war das mal so, oh, mal was anderes, ne?
Genau, also es stimmt, es war auf jeden Fall abwechslungsreich und was damals schon cool war, das wurde seinem Namen auch wirklich gerecht, also Lost Planet war, es war ein unerbittlich kalter, brutaler Planet und wenn du einen Gegner erschossen hast, dann ist der sofort eingefroren. Und du hast ihn wirklich ausgeraubt. Also
die sind dann auch so zerplatzt, ne? Also die sind dann quasi wie so Eiskulpturen und dann, wenn du noch einmal draufgeschossen hast, sind die so in so Einzelteile, in so Klirre quasi so auseinandergesprungen. Ne?
Genau, das war, also es fühlte sich auch krass an. Also du wusstest, wenn ich jetzt sterbe, passiert das gleich mit mir. Aber du hast halt wirklich die Gegner geplündert. Du hast ihnen wirklich die Restwärme genommen. Und das Perfide ist ja, dass die Wärme ja auch wirklich weggeht, ne? Wenn du den Kadaver länger liegen lässt oder wenn du jetzt einfach nicht gerade in der Nähe bist, dann schmilzt diese Wärme wortwörtlich dahin. Und du musstest halt wirklich schnell sein. Das war ein ganz einfacher Kniff, den komischerweise danach nicht mehr so viele Actionspiele gemacht haben. Also viel hat sich dann ja auf Duck and Cover so ein bisschen konzentriert und das ging dann alles mehr so in die Call of Duty Richtung und so. Aber das war bei Lost Planet fand ich cool. Das war einfach irgendwie so auf seine Art irgendwie ehrlich. Ne, es war ein Actionspiel und hat dich einfach immer gepusht und das war ganz cool. Aber
ja, und was die Japaner ja sowieso gern mögen, die mögen ja irgendwie diese Kämpfe gegen überlebensgroße Monster. Ja. Das ist ja was sehr Japanisches und auch immer diese sehr taktischen Kämpfe, indem du dann erst irgendwie, du musst erst auf die runden, glühenden Flächen schießen und dann platzt irgendwie der eine Arm ab und dann der zweite Arm oder die dritte Tentakel und dann irgendwann öffnet sich der Panzer am Rücken. Also das ist ja schon, es ist fast so ein Grundprinzip japanischen Game Designs.
Genau.
West ist ja eher so dieses, ja komm, einfach draufballern und wenn du lange draufgeschossen hast, dann fällt er irgendwann zusammen und
genau.
Die hatten ja schon immer diese sehr, wo du eine ganz spezielle Taktik brauchst, um da auch ranzugehen an so einen Bosskampf.
Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich finde das schweinegeil. Ich liebe solche Art von Spielen, weil es wirklich, wenn man Endgegner richtig zerlegen muss und da war ja wirklich jeder etwas größere Gegner, schon fast ein Endgegner. Also die Gegner waren ja, das waren ja nicht irgendwie diese Haufen aus Serious Sam, wo wirklich 20.000, also diese kleinen Dinger gab es zwar auch, aber ein größerer Gegner war da schon gefährlich. Man musste da schon richtig taktisch vorgehen und konnte jetzt nicht einfach drauf wurstballern, weil sie hatten halt auch alle irgendwie diesen Panzer. Und es gab immer diese also sehr deutlich sichtbaren, verwundbaren Stellen, die haben halt meistens irgendwie orange geglüht. Ich finde das super, wenn man lange mit so einem Gegner arbeiten muss, ne? Wenn man ewig braucht, den zu knacken, das fühlt sich dann auch wirklich dann wie ein Kampf an und das war dann am Ende, warst du dann auch ein bisschen stolz, weil du dann halt geschafft hast, so einen großen, weiß nicht, Dinosaurier-großen Super-Monster-Gegner platt zu machen, das fühlte sich immer sehr gut an und deswegen, also erstens, den habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung, ich habe den jetzt auch im Zuge des dritten nochmal eingeworfen, der hat wenig von seinem Reiz verloren, also es ist natürlich technisch ein bisschen, man kennt natürlich schönere Spiele mittlerweile, aber das Gameplay ist immer noch cool, also ich würde sagen, ich mag den heute auch noch fast genauso wie damals.
Genau, also zum zweiten kann ich nichts sagen, weil ich glaube, da bist du wahrscheinlich auch tatsächlich der einzige Mensch, der den mochte. Ich glaube, nicht mal Capcom mochte den.
Ja.
Weil für jetzt für den dritten Teil haben sie es ja rausgegeben. Also da haben sie es erstmalig an ein, scheint gerade so ein bisschen so ein Capcom-Trend zu sein, ne? Haben sie Resident Evil auch gemacht, an ein westliches Entwicklerstudio gegeben. Und Lost Planet 3 hat zwar die 3 im Namen, aber ist eigentlich schon ein Reboot. Man muss eigentlich kein Vorwissen haben und die haben so ein bisschen versucht, man merkt das schon, Sachen aus den Vorgängern zu übernehmen, also sich schon so dran zu orientieren, was da gemacht wurde, aber das Ganze dann möglicherweise doch irgendwie ein bisschen moderner, peppiger irgendwie zu machen und
genau.
So, ja, ich sag mal, japanisches und westliches Game Design in der Mitte zu treffen.
Also das Ding ist, also das Defizit des ersten Spiels war, es hatte keine besonders gute Geschichte. Denn das waren irgendwie so Fragmente aus irgendeinem Manga-Anime-Style-Dingsi, irgendwas. Und die Figuren sahen zwar alle sehr stylisch aus und es sah so ein bisschen so aus, als hätten die Potenzial, aber die Geschichte war unheimlich schlecht erzählt, sehr, sehr fragmentarisch und im Prinzip waren es nur so ein paar Bruchstücke. Also wirklich extrem schlechtes Skript und also man spielt das Spiel jetzt nicht wegen der Geschichte, den ersten. Beim zweiten haben sie es komplett reduziert. Das war eigentlich nur ein Multiplayer-Titel und da war so ein bisschen das Problem, weil wenn man den ersten gespielt hat und man denkt, ist geil, die machen jetzt den zweiten und es wird auch wieder so ein Singleplayer-Ding, die Enttäuschung war schon groß und ich kann auch schon verstehen, warum sehr viele Leute enttäuscht. Ich war auch enttäuscht. Also ich habe es eingelegt und gedacht, hä, es fühlt sich an, als würde ich hier mit Bots spielen und so war es auch. Also es war eigentlich dazu gedacht, dass es mit Freunden spielst, mit vielen, vielen Leuten, die du auch kennst, hoffentlich, weil es halt ein Koop-Titel war. Und wenn du den halt so alleine gespielt hast, was durchaus möglich war, hast du, das war noch fragmentarischer als der erste. Der erste war schon teilweise ziemlich zusammenhangslos, weil er ein Level nach dem nächsten hintereinander gepappt hat, die von der Gestaltung teilweise gar nichts miteinander zu tun hatten. Und der zweite war da viel extremer. Da fliegst du durch die Faunzonen durch, da bist du mal in einer Eisumgebung, dann bist du mal plötzlich im Dschungel und so. Und es hatte wirklich gar keinen Sinn gemacht. Das war wirklich eine andere Nahrung von Maps. Aber wenn man es halt mit Freunden gespielt hat, war es halt cool. Aber es hat halt natürlich überhaupt gar keine Geschichte. Und der dritte macht es jetzt halt komplett anders, ne? Es ist eigentlich, steht in der Tradition von modernen Third-Person-Action-Spielen, die alle eine sehr stringente Geschichte erzählen. Und insofern fühlt sich Lost Planet 3 auch schon ganz, ganz anders an als die beiden Vorgänger. Und das Spin-off gibt's ja auch noch. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr.
Sag ganz kurz noch, was für ein Spin-off meinst du
da? Ach so, es gibt X-Troopers. Das ist ein Titel, der leider nur in Japan erschienen ist, für den 3DS und für die PS3. Und wenn man den sieht, dann würde man nicht glauben, dass es ein Spin-off ist, weil es hat eine ziemlich stilisierte Grafik, also alles ein Cell-Shading-Look und es sieht aus wie ein Manga. Und es ist auch viel, viel freundlicher und peppiger erzählt. Also Lost Planet hat ja an sich schon eine etwas düstere Atmosphäre, gerade jetzt der dritte Teil, was ja teilweise schon so ein bisschen in die Horrorrichtung geht. Und X-Troopers war alles sehr, mir fällt jetzt kein Äquivalent auf den Markt, aber es war schon sehr japanisch. Also das wirklich diese so quirlige, quiekige Charaktere gehabt, die hatten alle auch so mehr oder weniger was Manga-Klischee-typisch an sich. Aber das Gameplay war sehr ähnlich. Es war auch ein Actionspiel und es gab auch genau diese Gegner und so weiter und so fort. Das Dumme ist nur, das Spiel ist nur in Japan erschienen, es wurde nicht lokalisiert und deswegen habe ich es eingelegt für die PS3. Es ist zum Glück regionalcode-frei, man kann es importieren und überall spielen, aber ich habe kein Wort verstanden und es sah alles total cool aus und es sah so aus, als würde das eine Menge Spaß machen. Das Spiel hat auch Spaß gemacht, aber ich habe nicht verstanden, worum es ging und deswegen habe ich es irgendwie bis zur Hälfte gespielt und dann gedacht, na gut, irgendwann beendest du das mal, aber das war dann doch ein bisschen frustrierend, sich dann durch eine Zwischensequenz nach der anderen zu klicken und kein Wort zu verstehen. Das war schade, aber sah gut aus.
Okay, ja, ich bin bei, das ist sehr japanisch schon ausgestiegen bei deinen Ausführungen. Ja gut, also lass uns mal zum dritten Teil kommen. Du bist ein, ja, Bauarbeiter, kann man es im Prinzip sagen. Also sie haben sich da so ein bisschen, ich glaube, mit Dead Space trifft Moon, kann man es ganz gut zusammenfassen. Also ich weiß nicht, Moon, den Film hat ja jeder gesehen und wer den nicht gesehen hat, der soll den bitte gucken, weil es ist, glaube ich, einer der besten Independent-Science-Fiction-Filme der letzten Jahre.
Auf jeden Fall.
Und ja, also du kommst als Bauarbeiter oder als Arbeiter, sagen wir mal, auf diesen Planeten, auf diesen EDN-3 und ja, sollst halt da, der ist irgendwie so ein Planet, der ist in, sagen wir mal, Flugentfernung, aber ich glaube, man braucht da schon irgendwie ein paar Monate hin und auch Funkverbindungen sind immer längere Zeit unterwegs. Das kennt man ja öfter mal aus Science-Fiction-Filmen, dass es keine Simultan-Konversationen gibt, sondern halt man hinterlässt quasi, schickt eine Funknachricht und die braucht dann so lange zu dem anderen Planeten, dass dann die Antwort erst einen Monat später da ist, weil es halt irgendwie zwei Wochen hinfliegt und dann zwei Wochen zurück, bis die Funksignale zurückgekommen sind. Also es ist ein sehr abgeschiedener Planet und da gibt es aber eben diese thermale Energie, die soll da halt abgebaut werden, weil beziehungsweise die forschen aktuell noch dran, aber können das schon irgendwie nutzen. Und damit soll halt mal das Energieproblem gelöst werden. Und du bist halt so, kennt man auch jetzt wieder, ja, wie bei The Thing, in so einer abgeschlossenen Forschungsstation, die wo so ein kleiner Trupp ist von Spezialisten, also halt ein Waffenspezialisten, ein Mechaniker und eine Forscherin und Doktor und was weiß ich was. Und die sitzen halt auf einer Forschungsstation und ja, bauen dieses Zeug da ab.
Genau. Also im Prinzip ist es eine Geschichte, die das Rad jetzt nicht neu erfindet. Denn diese Komponenten kennt man tatsächlich aus sehr ähnlich gelagerten Filmen. Also du hast gerade zum Beispiel als Beispiel schon Moon genannt. Das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Wobei ich da teilweise auch an Aliens denken musste. An irgendeinem beliebigen Teil. Und auch The Thing ist auch natürlich auch ein gutes. Also eigentlich viele Science-Fiction-Filme, wo man auch, wo halt eine Gruppe von Menschen auf eine Expedition geht und bestimmte Sachen macht. Und also ich finde, gerade bei Aliens sind einige Komponenten auch drin, weil zum Beispiel ist dein Auftraggeber auch eine große Firma, die sehr ähnlich ist zu Wayland. Ich glaube, Wayland heißt die, ne? Wayland Technologies oder so.
So heißt sie bei Aliens.
Genau. Ich weiß gar nicht, wie sie hier heißt. Aber sie ist böse. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und die Motive sind auch sehr ähnlich. Ich glaube, Avatar, genau. Avatar lag mir die ganze Zeit auf der Zunge.
Geht ja, auch. Avatar ist auch ähnlich. Bloß, dass da kein Eisplanet, sondern so ein bunter Dschungelplanet ist. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, hat man alles schon mal irgendwie in dieser Form gesehen.
Genau.
Auch so den verschrobenen Mechaniker mit ölverschmierten Overall, der aber immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hat und so. Also das sind alles so ein bisschen klischeehafte Figuren. Und ja, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht sein muss. Nur weil man irgendwas schon mal so gesehen hat, heißt es ja nicht, dass es nicht nochmal funktionieren kann. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand, ich habe es auf Twitter geschrieben, ist, dass es jegliche Chance verschenkt, so ein bisschen Suspense reinzubringen. Weil, ja gut, natürlich weiß ich, dass es da im Endeffekt Monster geben wird. Also wer das vorher nicht weiß, ja, dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Aber trotzdem finde ich es halt schade, dass du selbst im Tutorial schon Monster wegbratzen musst. Und ja. Da hätte man irgendwie, hätte ich mir da so ein bisschen mehr Spannung gewünscht, so dieses, weil du bist ja erstmal ein Arbeiter. Du kommst da hin, um auf diesem Planeten Rohstoffe abzubauen. Hm. Und dann wirst du gleich im Tutorial von Monstern angegriffen. Und ich finde, da hätte viel mehr Spannung und Nervenkitzel drin sein können, wenn du halt erstmal passiert halt nichts Aufregendes. Und aber das passiert irgendwie so mysteriöses Zeug und du denkst dir, da draußen, irgendwas ist da draußen. Und dass wir diese Chance quasi gleich im Tutorial mit Füßen treten, fand ich ein bisschen schade.
Das ist wirklich schade. Also ich finde, also ich muss vorab sagen, ich finde eine der größten Stärken, obwohl wir jetzt gesagt haben, dass das Ganze schon mit Klischees durchsetzt ist, ist tatsächlich die Geschichte. Also gerade ich bin fast komplett durch. Es fühlt sich so an, als wäre ich jetzt gerade in der letzten halben Stunde oder so, weil jetzt die Handlungen sehr kumuliert und so weiter und viele Stränge zusammenkommen. Aber ich habe jetzt über den Laufe der Zeit eine deutlich stärkere Bindung zu der Hauptfigur und auch zu den anderen Figuren aufgebaut, als ich erwartet hätte. Also man kennt es ja aus Actionspielen, da sind hier viele Leute egal. Und selbst bei solchen Spielen wie Dead Space oder so, wo die sich ja so viel Mühe geben, die Figuren aufzubauen, sitzt daneben und denkst so, Wayne. Und hier völlig, ich bin selbst ein bisschen erstaunt, dass dann, wenn so dramatische Ereignisse kommen und bestimmte Figuren sind in Gefahr, dass ich dann wissen wollte, wie es weiterging. Weil dann so eine Art, war schon eine Empathie irgendwie aufgebaut worden ist. Und es stimmt, dass das mit dem Monstern, das finde ich auch doof. Also ich hätte mir gedacht, okay, mit dem Reboot hätten sie ja wirklich die Chance haben können, das ein bisschen anders aufzuziehen. Auf der anderen Seite wussten die natürlich auch, okay, das Ding heißt Lost Planet 3 und man hat zweieinhalb Spiele lang die Zeit damit verbracht, Monster wegzubratzen. Ich glaube, so sehr können wir die Leute jetzt auch nicht das Licht führen. Weiß ich, es ist eine schwierige Sache, aber ich gebe dir recht. Also ich hätte es auch spannender gefunden, wenn am Anfang ein bisschen mehr Mysterien irgendwie aufgebaut sind. Aber was ich cool finde, ist, dass diese Leute, die du da spielst, die da irgendwie mitspielen, dass es völlig normale Typen eigentlich sind. Also gerade dieser Arbeiter, der sieht nicht irgendwie aus wie ein Superheld oder so, sondern es ist einfach wirklich ein Arbeiter. Mit einem dicken Bart.
Ja, aber dann stört mich tatsächlich wieder, und das ist leider oft ein generelles Problem von Spielen, dass die Helden sich viel zu schnell mit der Situation, in der sie sind, abfinden. Ich wiederhole mich, aber er kommt als Arbeiter auf diesen Planeten und er ist keine 3 Minuten da und wird sofort von Monstern angegriffen. Dann wird er gerettet, kommt in die Station. Also das ist jetzt kein Spoiler, das passiert alles im Tutorial noch. Und statt dass er mal fragt und sagt, Leute, was ist hier los? Was sind hier Monster und sonst irgendwas? Ist das für ihn völlig normal und er zuckt halt mit den Achseln und ballert mit einer Waffe um sich. Und das finde ich halt schade, weil er findet sich so schnell mit dieser Welt ab und so dieses, ja mein Gott, dann sind da halt Monster. Und so wäre das halt im echten Leben nicht, sondern wenn ich irgendwo hinkomme und bin da als Arbeiter, denke, dass ich, ja, ich werde jetzt hier Rohstoffe abbauen und auf einmal greifen mich da Monster an, dann frage ich doch erstmal, ist das normal hier? Oder also das so stand das aber nicht im Arbeitsvertrag. Also dann, ja, zweifle ich doch erstmal die Umstände an, in denen ich mich befinde.
Also man muss diesen Klops tatsächlich schlucken. Das ist, glaube ich, auch, da sind wir wieder bei diesem Problem mit der ludonarrativen Dissonanz, die wir dieses Jahr schon so oft diskutiert haben, auch bei anderen Spielen wie Tomb Raider und so. Das wird schon ziemlich schnell hingenommen. Ich hab irgendwie, also ich müsste die Dialoge auf jeden Fall nochmal durchgehen. Ich weiß nicht, ob scheint eine Vergangenheit schon zu haben. Der war wohl irgendwie so auf anderen Planeten auch unterwegs und muss wohl ähnliche Umstände erlebt haben, weshalb er schon so ein bisschen abgehärteter ist. Aber ich gebe dir da völlig recht. Also es ist auf jeden Fall ein Defizit. Ich hätte es auch cooler gefunden, wenn er sich schneller daran gewöhnt, weil du brätst jetzt da Unmengen an Monstern um. Es gibt da teilweise Situationen, die dir, da stehen dir irgendwie 10, 20 dieser Dinger gegenüber und es hört auch nicht auf. Also das ist immer noch ganz klar ein Actionspiel, teilweise sehr viel actionreicher als Dead Space 3. Und das heißt schon einiges. Also du bist da wirklich sehr viel mit Ballern beschäftigt. Aber was ich cool finde, dass sie abseits davon also wirklich sich sehr viel Mühe gegeben haben, dieses Leben auf der Raumstation so menschlich wie möglich darzustellen. Also wirklich so als Kontrast zu dieser ganzen, zu diesen ganzen Eisplaneten. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass dieser Typ immer nach Hause telefoniert. Er, also zu Hause lebt seine Frau. Und die haben ein gemeinsames Kind, das ist irgendwie ein paar Monate alt. Und der Hintergrund ist, er hat diesen Job angenommen, wo der so weit weg ist, weil er in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld machen kann und sich so erhofft, dann relativ schnell wieder bei seiner Familie zu sein. Deswegen rechnet er damit, dass er 1 bis 2 Jahre dann dort arbeiten muss. Und so steigst du dann in diesem Mech, das ist wirklich irgendwie so ein großes, fettes Teil irgendwie, super, alles nur Technik und alles lauter Maschinengeräusche. Und dann gehen so immer Videonachrichten an, wo er Botschaften von der Erde bekommt. Und aufgrund der hohen Distanz können die nie direkt miteinander sprechen. Das sind immer diese zeitversetzten Nachrichten. Die müssen also quasi immer diese Videobotschaften, wo sie mit sich selbst reden, dann machen. Und ich finde, das ist gut gemacht. Also ich war ziemlich überrascht.
Das ist auch das, was tatsächlich für Empathie sorgt. Mhm. Also das, was du sehr, sehr gut sagst. Man kann das halt nachvollziehen und das haben sie sehr gut gemacht, das muss man echt mal neidlos anerkennen. Immer in der Ladesequenz kommt halt eine kurze Videobotschaft von der Frau und die schaut man dann aber eigentlich ganz gerne an, weil sie halt immer so ein bisschen erzählt, was gerade passiert irgendwie bei ihr und dann sagt sie ihm irgendwie, ja, pass auf dich und ja, deine letzte Nachricht habe ich bekommen und jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen oder sowas. Also sie nutzen diese Ladepausen eigentlich sehr clever, indem sie dir so ein bisschen dem Charakter so ein bisschen Menschlichkeit einhauchen. Und was ich brutal gut finde, ist, die Frau schickt dir Musik. Hast du wirklich in dem Mac, hast du dann, wie bei GTA, so ein, also keine verschiedenen Radiosender, aber du hast kannst eine Playlist durchskippen, kannst anhalten, kannst zurückspulen und ähnliches und kannst halt Musik hören. Und das ist halt wirklich so Firefly Southern Rock, der dann da läuft. Also durchgehend. Und ich finde, ein Spiel, was Firefly Southern Rock bietet, kann eigentlich nicht verkehrt sein. 120%.
120% sofort. es stimmt, ich gebe dir völlig recht. Und das Geile ist, wenn die Musik läuft und du verlässt deinen Mech, dann hörst du sie trotzdem noch. Also dann ist es so ein schallendes Geräusch, das dein Mech aus dem Inneren des Cockpits rausgibt. Und dann muss man sich diese Atmosphäre mal vorstellen. Du steigst aus in diese Eiswüste und super viel Sturm und vielleicht musst du da jetzt irgendwie so eine Pumpe von Hand bedienen oder irgendwas reparieren oder so und hast immer noch dieses riesige, dein Mech, dein Arbeitsgerät im Hintergrund und da läuft diese Playlist die ganze Zeit und das ist immer so ein, du weißt, das Ding ist in der Nähe, das ist halt quasi wie dein Zuhause und es gibt eine richtig geile Zwischensequenz, die ist wirklich ganz kurz, aber die trägt viel dazu bei, wo der Typ halt sagt, mach dir keine Sorgen, mir geht's total gut, ich zeig dir mal so ein bisschen, wie ich arbeite und dann nimmt er die Kamera in die Hand und geht so durch das Cockpit rum und dann sieht man mal, wie das Innere so aussieht. Das siehst du normalerweise nicht, weil du immer deinen vorderen Teil des Cockpits hast. Und dann sagt er, hier habe ich eine Kaffeemaschine und hier habe ich mir Bilder von dir aufgehangen und da, da, da. Und das ist jetzt nicht super innovativ. Also wir reden hier von einem normalen Typen. Aber weil der halt so normal ist, ist es in einem Computerspiel, wo man eigentlich nur Helden gewohnt ist und so super krasse, besondere oder besonders kaputte Leute, fand ich das sehr erfrischend, dass man einfach einen völlig üblichen Menschen spielt.
Hat mir sehr gefallen. Ja, und was du auch sagst, das fand ich eben auch ganz cool, dieses, dass man dann aussteigt aus dem Mac und dann hört man aber diese Musik noch so leicht gedämpft und eigentlich möchte man möchte wieder zurück in den Mac, weil da weiß man, da ist man gesichert, da ist es warm und da gibt's Musik. Und man muss aber raus in diesen Eisplaneten und da komme ich dann aber eigentlich wieder so zum nächsten absurden Ding. Das ist ja, ach, so ein schlimmer Eisplanet mit minus 40 Grad oder sowas, aber der Typ hat nicht mal eine Mütze auf. Also, wo ich mir auch denke, warum? Der hat zwar so einen Schutzanzug an, aber halt kein Helm, kein Nix. Gut, der hat jetzt viel Haare und einen Bart. Also ich weiß nicht, ob das, aber bei minus 40 Grad nützt ja auch, glaube ich, der beste Bart nichts mehr. Deswegen, das ist halt so der nächste Erzählfehler, sage ich jetzt mal. Ich meine, klar, da muss man sich jetzt nicht dran aufhängen, das ist halt so gemacht, aber es ist so eine Kleinigkeit, wo man dann irgendwie drüber lächelt. Was ich aber ganz kurz noch zu dem Leben an der Station gegangen ist, da sind echt coole Dialoge dabei, ne? Ja. Also, weil ich habe zum Beispiel so einen Mechaniker, der steht dann irgendwo und repariert so ein Rohr und dann gehst du halt raus in den Hangar, hast dann eine Mission, die du absolvierst und dann kommst du wieder zurück in den Hangar und dann steht der Typ so, ach, du, ja, du bist ja zurück, ich war jetzt nicht die ganze Zeit hier gestanden. Ich weiß, das sieht vielleicht so aus. Und da sind dann oft so Ja, ich habe das so ein bisschen verstanden, wie so, dass die so Meta-Kommentare auf Spiele so ungefähr, also dass die Entwickler sich gedacht haben, ja, natürlich steht der NPC immer an der gleichen Stelle rum und wenn der zurückkommt, dann ist der so total verlegen, so, ach, ich stehe ja immer noch hier und, aber ich habe eigentlich total viel anderes Zeug in der Zwischenzeit gemacht und es sieht nur so aus, als ob ich jetzt wieder die ganze Zeit hier gestanden wäre und
das ist total cool. Ja, auch diese Textlogs, die du findest und so. Also es menschelt immer so zwischendrin. Ich musste so lachen. Es gibt irgendwie einen Text, einen Videolog, auch in so einer Zwischensequenz, weil manchmal später ist es dann so, dass du dann auch von anderen Figuren was siehst und du reist irgendwie mit so einem Doktor an, mit irgendwie so einem Wissenschaftler, der ein ganz heller Kopf ist und so weiter. Und dann fängt er an, seine Rede zu machen und sagt so, ja, Wissenschaft ist, wenn man dies und das, und fängt so eine total ethische Rede an und sagt so, ja, 80% davon ist Geduld, 20% davon Genialität und dies und das. Und nach 3 Minuten sagt er, tschüss Mama, bis zum nächsten Mal. Und hat diese ganze Nachricht seiner Mutter geschickt und so. Und das ist voll von solchen geilen Sachen. Also es ist eigentlich, es ist so gut, dass es schade ist, dass es so wenig ist, dass es nur ein Actionspiel ist, weil wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt eine größere Welt wäre und wenn die mehr Budget gehabt hätten, ich glaube, das ist wirklich so, ich dachte beim Spielen, verdammt nochmal, wenn diese Leute, die das geschrieben haben, doch bloß an einem Aliens-Spiel mitgearbeitet hätten, wo genau solche Sachen gefehlt haben, diese menschliche Komponente, ne, dass die Figuren irgendwie greifbar sind und so. Das ist plötzlich in Lost Planet 3 irgendwie drin. Und das Traurige ist, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch die größte Kritik, das Ganze ist drumherum gebaut um einen ziemlich einfachen Third-Person-Shooter.
Ja, leider schon. Mhm. Und weil du gerade mit Open World das gesagt hast, also es ist ja sehr schlauchig. Am Anfang dachte ich, oh geil, das ist so ein Open-World-Ding, wo man jetzt auf dem Planet hier rumlaufen kann, weil du ja aus dem Hangar rauskommst und dann kannst du ja auch richtig du hast dann im Menü so eine Karte und dann dachte ich mir, oh, jetzt kannst du hier voll viel machen und du kriegst ja auch am Anfang so ein paar Nebenmissionen, wie du kannst jetzt zum der Hauptmission folgen oder du kannst halt die Nebenmission machen, die ist dann irgendwie, der eine Doktor sagt dir, ja, ich brauche 10 Proben von diesen Acrid oder geh mal dahin und leer da die Station, die ist voll und die müssen wir ja irgendwie leeren. Die Pumpstation, wo diese Energie aus der Erde geholt wird. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt hast du halt so eine große Welt. Und dann stellst du aber fest, nee, das sind doch alles nur so Schlauchkorridore. Und das fand ich dann nicht schlimm, aber da fand ich, am Anfang wirkte das für mich wie so eine Mogelpackung. Vielleicht wollten sie auch mal eine offene Welt machen und haben dann irgendwie sich doch dazu entschieden, so eine Abfolge von Schläuchen zu machen. Und
Die Struktur ist auch wirklich ärgerlich, weil also auf der einen Seite hast du ich persönlich finde die ziemlich faszinierend, weil sie ist so gemacht, dass du auch wirklich das Gefühl hast, dass der Planet dir in jeder Sekunde zuschreit, du bist hier nicht willkommen. Es ist wirklich scheißenkalt und du merkst halt wirklich, dass die Leute haben, also denen gefriert ja wirklich auch, hat ja trotz dieses Anzugs, irgendwie wird dann später auch erklärt, warum er keinen Helm auf hat, aber trotz dieses Anzugs hat er halt überall diese vereisten Bartstoppeln im Gesicht und du merkst halt, du gehst raus und du hast irgendwie Stimmen im Wind und hörst immer diese Schreie von den Viechern und dann gibt's später so andere Sachen, wo dann auch mal, also ganz irreal, irgendwie so heiße und kalte Elemente zusammenkommen, wo so ein Magmasee durch so eine Eiswüste geht, sind ziemlich geile Bilder, die alle lebensfeindlich wirken und eigentlich, also schreit danach, nach Expedition, nach Abenteuer, nach ich will mehr. Und dann fußt das alles auf so einem Open-World-System, was einfach sehr eingeschränkt ist. Also eigentlich darf man es gar nicht Open-World nennen, weil diese Struktur dem gar nicht gerecht wird.
Schläuche.
Genau, also es gaukelt dir das tatsächlich ein bisschen vor. Also es gibt ein Schnellreisesystem und sowas alles und es gibt auch Gabelungen, man kann nach links und rechts gehen. Und ich finde es von der Atmosphäre auch toll gemacht. Also der Mech ist ja im Gegensatz zu den Vorgängern wirklich sehr langsam. Er ist wirklich so eher wie das Ding aus Aliens, wirklich so ein Lagerroboter, bewegt sich auch sehr gemächlich und ist halt eher so ein klobiges, kräftiges Teil, was eher durch Kraft protzt als durch Schnelligkeit. Es fühlt sich dann halt auch so ein bisschen so an, als würde es sehr schwierig sein, sich da durchzunavigieren. Aber ich denke dann immer, boah, wenn ich doch mehr machen könnte, als jetzt einfach nur in dieses freie Feld, in die Arena sozusagen zu laufen, weil man kann die Arenen schon sehen. Man weiß immer direkt, wo ein Kampf stattfinden wird. Und dann kannst du mal nach links, nach rechts laufen, 2, 3 Sachen entdecken, auch so Metroidvania-mäßig, weil du Fähigkeiten erlernst und dann Höhlen oder so aufbrechen kannst, erreichen kannst. Aber das ist einfach so wenig. Es ist so schade, dass sie es nicht weiter genutzt haben.
Mit den Arenen, das stimmt absolut. Das ist wirklich so dieses, du kommst irgendwo hin, siehst einen großen Bereich und dann weißt du jetzt, okay, jetzt werden gleich 3 von diesen Rollviechern kommen oder vielleicht oder 4 von diesen großen Krabben oder so. Also das ist immer so, das ist so vorhersehbar. Ja, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Was aber wirklich stimmt, also teilweise hast du wirklich tolle Fernpanoramen. Da kommst du irgendwo hin und hast du so einen Abgrund, über den du nicht rüber kannst, und dann siehst du dahinter irgendwie so eine riesige, ja, so eine Welt, wo so ganz spitze Stacheln, so Eisstacheln irgendwie riesig große aus so einer Wolkendecke rausstehen. Und dann siehst du auch so in Entfernung, siehst du so ein Gewitter, was du aber eher nur so als Wetterleuchten wahrnimmst, weil es halt so am Horizont so ein bisschen blitzt und so. Und dann ist er wirklich so, boah, geil. Also es gibt auch eine Szene, zum Beispiel die Filmsequenz, da sitzt er mit einer Kaffeetasse auf dem Dach von seinem Mac und macht dann einfach gerade Pause, sitzt halt da und redet parallel, hört man aus dem Off den Ton, wie er da irgendwie seiner Frau das erzählt. Und das ist halt auch so eine geile Szene, weil er sitzt halt auch einfach tatsächlich, das, was man als Spieler auch mal machen wollen würde, sich hinsetzen mit einer Kaffeetasse und einfach mal gucken, was so die Landschaft macht. Mhm. Das ist wieder toll. Andererseits drehst du dich dann um und denkst dir dann so, ah, manchmal ist die Textur aber irgendwie schon ganz schön matschig und sowas. Ja. Also gerade in der Raumstation, wenn du da diese enge Korridore hast, ich finde, da merkst du schon, dass da texturmäßig schaut das schon ganz schön altbacken aus.
Also ich bin ja so ein Typ, den das eigentlich nicht stört, ne? Ich fand es jetzt bei dem Spiel auch nicht schlimm, aber es ist schade. Es ist halt
schlimm, aber mir ist es aufgefallen, dass ich gedacht habe, okay, ist einfach diese, was ist denn das, Unreal Engine oder sowas, ist die einfach mittlerweile irgendwie so angestaubt in dieser Dreier-Version oder Vier oder was es aktuell ist, dass die einfach nicht mehr kann oder können die aktuellen Konsolen einfach nicht mehr, ist jetzt wirklich mal Zeit, dass was Neues kommt oder woran liegt's? Also.
Ja, ich glaube, darauf fußen ja auch diese Ladebildschirme zwischen den einzelnen Bereichen. Also mittlerweile ist es mir ja gewohnt, bei Open World keine Ladebildschirme zu haben. Und ich finde, das bricht auch immer. Also wenn du durch so einen Tunnel läufst und dann heißt es, neuer Bereich wird betreten, nicht mehr so, schade. Also man ist dann manchmal auch teilweise so drin. Also gerade wenn die Geschichte später so ein bisschen anzieht und man muss jetzt schnell mal irgendwo anders hin, dann ist es einfach irgendwie ziemlich blöd, wenn man dann durch zwei Ladebildschirme warten muss. Tatsächlich, das ist halt einfach ein bisschen doof gemacht. Aber das mit der Technik, das ist ganz interessant, ne? Weil das Spiel ist ja von Spark Unlimited. Sagt dir die Firma was?
Jetzt schon, wo du den Namen gesagt hast, ich hätte es nicht gewusst, aber ich weiß, dass die dieses Turning Point Fall of Liberty gemacht haben, was ja auch so ein, ja, das war so ein bisschen wie so ein Resistance-Klon, wenn ich es mich richtig erinnere. Also da gab es auch so einen Ego-Shooter, wo es auch um so einen alternativen Zweiten Weltkrieg ging und so, ne?
Ja, Spark hat eine interessante Hintergrundgeschichte, weil die Leute also die Spiele, die haben zwei Spiele gemacht, also drei eigentlich, die haben so ein Call of Duty Spin-off gemacht, das habe ich jetzt nicht gespielt für die PlayStation 2, aber die haben danach Legendary und Turning Point gemacht und die sind beide von der Kritik massiv zerrissen worden. Legendary weniger als Turning Point, aber Turning Point war sich einfach jeder einig, dass es ein ziemlicher Gurkentitel ist. Und den habe ich selber auch gespielt und ich fand den auch nicht gut. Aber interessant bei Spark ist an dem Studio ist, die haben einfach extrem coole Ideen, sind aber nicht so gute Handwerker. Denn so Turning Point und vor allen Dingen auch Legendary stachen einfach sehr heraus. Also Turning Point hat zwar dieses Weltkriegsszenario, aber da war die Idee, dass die Nazi-Invasion tatsächlich bis nach New York kommt und dass du dann dort vor Ort mit den halb aufgebauten Wolkenkratzern dann dort ein Gefecht führst. Und ich meine, in der Zeit, wo alle Modern Warfare geschrien haben, war das dann halt wirklich neu. Und Legendary war ja noch abgefahren. Ne? Da geht's darum, dass die Büchse der Pandora geöffnet wird. Und das ganze Spiel wirkte so, als hätten Roland Emmerich und John Carpenter zusammen Spiel gemacht. Also wirklich auch mit Schlagzeug, Rockmusik irgendwie mittendrin und dann bekämpfst du da irgendwelche Monster, die wirklich aussehen wie aus griechischer Mythologie. Das stach heraus. Aber es war halt technisch einfach nicht so gut. Es hatte zwar alles diese Unreal Engine, aber es war einfach handwerklich auf einem Level, wo ein Spielekritiker, der das beruflich macht, selbst redend sagen muss, das kann ich nicht empfehlen für 60 Euro. Und deswegen, da kann man wahrscheinlich die Kritik auch gut nachvollziehen. Und bei Lost Planet 3 ist es ähnlich, ne? Also man sieht das und man kann jetzt, wenn man so Titel wie The Last of Us oder so dagegen hält, dann muss man einfach als jemand, der es beruflich macht, sagen, okay, ich kann euch nicht empfehlen, dafür 60 Euro auszugeben, weil es sieht einfach nicht mehr zeitgemäß aus. Aber die Ideen sind cool.
Ja, und es ist, ich finde jetzt auch, ich wollte jetzt nicht damit ausdrücken, dass jetzt Lost Planet 3 handwerklich schlecht gemacht ist. Mhm. Im Gegenteil, es ist handwerklich absolut solide, ohne Probleme und hat, wie du sagst, tolle Ideen, ist stellenweise total cool geschrieben. Also es macht eigentlich faktisch nichts falsch, aber es reißt auch irgendwie nichts groß, also keine großen Bäume aus. Und deswegen das reicht halt leider heutzutage eben oft nicht mehr. Also letztens habe ich tatsächlich auch irgendwo auf Twitter, dass jemand geschrieben hat, was, Lost Planet ist 3 schon draußen, hat es jemand mitbekommen. Also ich glaube tatsächlich, das ist ja auch so ein Trend der modernen Spieleindustrie, wenn du halt nur noch solide Arbeit ablieferst, dann gehst du halt leider unter, weil dieser Mittelbau, der stirbt halt leider irgendwie aus. Und das, ja, das tut mir eigentlich fast ein bisschen leid für Lost Planet 3, oder mir tut es eigentlich auch für Capcom gerade ein bisschen leid, weil die probieren ja schon irgendwie coole Sachen, wie mit Remember Me oder so, dass sie mal was Neues ausprobieren. Und Lost Planet 3 haben sie jetzt auch gesagt, ja gut, wir geben unsere Core-japanische Marke mal an einen westlichen Entwickler raus, mal gucken, was der daraus macht. Und es wird halt leider vom Markt gnadenlos abgestraft. Und,
ja.
Das ist eigentlich irgendwie schade für die Branche und für die Vielfalt an Spielen, die da rauskommen. Weil wenn sowas halt floppt, dann wird halt kein Publisher das mehr finanzieren.
Ja, das ist wirklich schade. Also natürlich, die Kritik, zumindest von meiner Seite aus, wäre, dass das Spiel nur ein Third-Person-Shooter ist. Es ist ein guter Third-Person-Shooter. Also ich fand, er spielt sich gut nach einer Zeit. Man gewöhnt sich an die Steuerung sehr schnell. Es macht Spaß, es macht nichts falsch. Also es, ne, es funktioniert. Wir hatten schon dieses Jahr ganz andere Beispiele mit Spielen, die nicht funktioniert haben oder einfach keinen Spaß gemacht haben. Aber es macht Bock. Aber es ist eben, wenn du Dead Space vorher gespielt hast, unglücklicherweise, obwohl Lost Planet ja mit seinem Eisplaneten eher da war, hat sich Dead Space 3 ja auch ein sehr ähnliches Szenario ausgesucht. Das wird unmittelbar damit verglichen werden. Und da zieht Lost Planet 3 allein aus technischen Gründen dann doch den kürzeren, weil es sich ein bisschen besser spielt, weil es ein bisschen aufregender gemacht ist und so. Und das ist ein bisschen schade. Aber mir persönlich reicht das, was Lost Planet 3 macht. Also ich habe mich jetzt die Zeit, die letzte halbe Stunde muss ich ja noch spielen, aber bis dahin habe ich mich blendend unterhalten gefühlt, weil ich eben diese Figuren mag. Und das ist mir echt eine Menge wert, weil das sieht man heutzutage nicht mehr so oft, dass man gerade bei so nebensächlichen kleinen Sachen, die für andere Spiele nicht so wichtig sind, dann halt so viel Detail reinsetzt. Und das hat bei mir tatsächlich trotz der generischen, sagt man ja gerne dieses Wort, Geschichte mit Aliens und sowieso, hat es bei mir dafür gesorgt, dass ich dann eine Zeit lang drin war. Und das, obwohl Lost Planet 3 ja wirklich null mit 1 und 2 zu tun hat. Also ich glaube auch, dass Fans von 1 und 2, von 1 vor allem, sehr enttäuscht sein werden, weil es spielt sich auch komplett anders. Also
ich fand schon, die Monsterkämpfe waren schon sehr ähnlich. Also ja? Da hast du eben schon so dieses, das war im ersten Teil doch auch immer so, dass dann Monster zum Beispiel auf dich zugerollt sind und dann musstest du im letzten Moment zur Seite hechten.
Stimmt,
und dann sind die gegen eine Wand gekracht und haben sich irgendwie so auf dem Rücken sind die dann gelegen oder sind halt irgendwie so kurz liegen geblieben und dann musstest du auf die roten Stellen schießen und dann ist halt irgendwann ein Arm abgeplatzt oder sowas. Also dieses Third-Person-Shooter-Gefühl fand ich jetzt im ersten, soweit ich das in Erinnerung habe, schon sehr ähnlich.
Okay, ja. Oh, eine Sache, da müssen wir noch sagen, was richtig cool ist, sind die Mech-Kämpfe. Hattest du schon mal
Da hatte ich noch keinen wirklichen. Da hatte ich immer nur so diese rudimentären, wo man irgendwie kurz die Arme hochhält, um irgendwas zu blocken und dann kann man so ein Monster irgendwie packen und auseinanderreißen. Aber das war eher so ein bisschen, ja, ist halt eine nette Funktion, aber meistens war mir das zu umständlich und dann bin ich einfach ausgestiegen aus dem Mech und habe halt dann Face-to-Face gekämpft.
Face-to-Face. Also es gibt später so etwas größere Monster, die sind so, also zum Beispiel gibt's einen Typ, das ist wie so eine Riesenkrabbe, nenne ich es mal. Hat so zwei Scherenhände, so große, und hat einen dicken Panzer auf dem Rücken, den man natürlich erstmal knacken muss. Und du kannst dann, es ist leider ein bisschen rudimentär. Ich hätte mir gewünscht, dass das System ein bisschen detaillierter wäre, aber ich fand das Gefühl, also dieses Spielgefühl, diese Wucht, die dahinter steckt, ziemlich cool. Dann kannst du in deinem Mech gegen dieses Ding kämpfen und hast dann auch diese Funktion, dass du blocken kannst und dass du im richtigen Moment irgendwie abwehren musst und so weiter, oder dass du mit deinem Arm den Rücken so langsam, also den Panzerrücken so langsam zerstörst und so. Und dann musst du auch so Aktionen durchführen, wie dass du, so wie du gerade beschrieben hast, irgendwie so einen Arm nimmst und dann unter die Achsel bohrst mit deinem Bohrarm, bis dieser Bohrarm abgeht und so weiter. Also eigentlich ziemlich ekliges Zeug. Und das geht auch tatsächlich weit. Es gibt irgendwie so einen anderen Gegnertyp, ist so ein riesiger Skorpion, und dem musst du dann zum Beispiel seinen Stachel abbohren. Und es ist auch ein bisschen wenig benutzt, finde ich, dafür, dass es eigentlich so cool ist. Aber zum Glück gibt's dann später noch einen Kampf gegen einen anderen Roboter und so. Und das sind echt coole Momente. Also man merkt da plötzlich auch die Power, die hinter diesem Mech steht. Das ist halt einfach mega fettes Teil, was zwar nicht schnell ist, aber einfach Kraft hat und so. Und das ist genau die Enttäuschung, die wir
bei Aliens haben. Ja, weil sie eigentlich Arbeitsroboter sind.
Genau.
Sind da eigentlich dafür gemacht, um da in diesen unwirtlichen in dieser unwirklichen Umgebung irgendwie Rohstoffe abzubauen und Steine zu zerklopfen und so. Die sind ja gar nicht für Schnelligkeit und Kampf gemacht, sondern eigentlich wirklich halt, ja, wie so ein Kipplader in einem Tagebauwerk. Der ist ja auch nicht dafür ausgemacht, schnell zu fahren, sondern der muss halt unter irgendwie widrigsten Umständen bei spitzen Steinen irgendwie viel Ladung transportieren können.
Genau.
Das hat die Roboter auch gemacht.
Ich meine, wir erinnern uns an Aliens, wo ja auch die stilprägende Szene eigentlich drin sein sollte mit einem Roboter, wo man auch so ein, ich glaube, das ist so ein Laderoboter oder so, ne, irgendwie da sich da reinsetzt und gegen die Alien Queen kämpft. Und das wirkte bei Aliens total luftig. Also man hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwie was von Gewicht mit Power, mit Kraft irgendwie bedient hat. Das war einfach ein total lasches Ding. Und bei Lost Planet 3 haben sie es einfach geil hingekriegt. Also du hast wirklich das Gefühl, man braucht richtig lange, um diesen Arm auszuheben, und es macht wirklich so ein mechanisches Geräusch. Und wenn du getroffen wirst, dann humpelt das Ding auch richtig. Also du brauchst halt auch wirklich eine Zeit, dich zu orientieren, und hast draußen dann noch, also im Worst Case, wirklich noch so einen Schneesturm und siehst die Hälfte irgendwie nicht. Und dann hast du auch noch das Wetterleuchten im Hintergrund und vielleicht auch noch einen Sturm. Das ist einfach geil von der Atmosphäre. Das sind wirklich tolle Momente.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Nächste, was niemand versteht außer Japan, der Faszination für Roboterkämpfe.
What?
Nein, ich hatte jetzt noch keinen coolen Kampf, sondern ich habe jetzt mit dem Roboter mal rumgelaufen, aber ich fand das auch schon okay. Mhm. Also, aber gut, so geht's mir eigentlich bei dem ganzen Spiel, muss ich leider sagen. Ich finde das alles okay, aber wie ich eben gesagt habe, auch nicht mehr. Ich kann jetzt aber, also ich habe jetzt vorhin mal geguckt, gerade auf Amazon kostet es, glaube ich, nur noch irgendwie jetzt so 30 Euro, 34 Euro oder so. Und dafür muss man schon einfach sagen, wer so ein bisschen eben so Setting mag mit Planeten und Weltraum und Monster und Science Fiction und sowas, der macht eigentlich nichts falsch.
Das stimmt. Also ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wie empfänglich man auch für diese Atmosphäre ist. Also ich glaube, wenn man sich einen Trailer ansieht, ein paar Spielszenen sieht, wenn man merkt, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, auf diese Atmo und auf diese Eiswelt, dann würde ich es auch empfehlen. Aber es ist das Ding auch mit der Technik. Also heute sind die Leute eben auch sehr verwöhnt. Also auch, man kann denen auch keinen Vorwurf machen. Es gibt einfach wahnsinnig viele extrem gut gemachte Spiele. Und Lost Planet ist solide, aber für viele reicht solide vielleicht auch einfach nicht mehr. Ne? Da muss irgendwie ein bisschen mehr Pep hinterkommen. Und ich fürchte, da ist Spark Unlimited, so ähnlich wie mit den anderen Spielen davor, kommt dann einfach nicht über diese gewisse Begeisterungsschwelle.
Das tut mir auch ein bisschen leid. Vielleicht war der Zeitpunkt auch einfach nicht optimal, muss man vielleicht auch einfach mal sagen. Also wie gesagt, kurz nach der Gamescom irgendwie, eine Woche oder was es war, bevor GTA rauskam, und da war dann einfach zu viel los, als dass so ein Titel, der vielleicht in einer Release-Durststrecke, wäre der vielleicht gar nicht so untergegangen, weil man gesagt hätte, der kommt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was ist denn so, im Februar raus oder sowas, wo dann irgendwie kaum was ist, dann sagt man sich vielleicht, ach ja, es ist eh gerade nicht so viel los, komm, so ein Lost Planet kann man immer mal dazwischen schieben, aber wenn das halt ja, direkt vor dem größten Release des Jahrzehnts rauskommt, von GTA, dann beachtet es halt auch kaum jemand leider.
Ich glaube aber auch, ich glaube auch, dass es teilweise einfach diese andersartigen Konzepte sind. Also du hast vorhin Remember Me angesprochen, und das war jetzt kürzlich, oder ist jetzt gerade im PSN Plus. Alter, was ist los? Das ist keine 5 Monate alt, und das ist schon in so einer umsonst
Promo. Das ist halt leider, glaube ich, im Handel völlig gefloppt. Also
Ich war kürzlich in der Videothek, und da verkaufen sie immer diese gebrauchten Titel, die im Verleih einfach nicht mehr rentabel sind. Oder das halbe, also es waren da 5 Exemplare von Remember Me. Von jedem anderen Spiel war nur 1 Exemplar, weil das dann rausgegeben wurde, aber 5 Exemplare von dem Spiel, weil es halt einfach kein Mensch. Und ich habe auf der Gamescom, auf der GDC, auf der GDC mit einem Entwickler gesprochen, der diese ganze Grafik geschrieben hat und die Routinen dahinter. Und er sagte aber auch aus seiner eigenen Wahrnehmung, dass kaum Leute mitgekriegt haben, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Mhm. Also der kam dahin und sagte so, es wären ziemlich viele Leute einfach überrascht, dass so ein Spiel wie Remember Me überhaupt rausgekommen ist. Also es wurde teilweise gar nicht von Capcom kommuniziert, dass dieses Spiel überhaupt auf dem Markt ist. Und auf der anderen Seite hat es einfach überhaupt gar keine Mundpropaganda gemacht. Ne? Also es hat sich nicht rumgesprochen, dass es da so ein cooles Spiel von Capcom gibt. Oder vielleicht auch nicht cool, das kommt drauf an. Aber das ist überhaupt, die Wahrnehmung war überhaupt gar nicht da.
Ich glaube, das Problem ist halt, oder das ist das Problem, aber was wir immer unterschätzen, ist, dass halt nicht jeder so wie wir ständig jeden Tag Spielnews liest, auf Twitter aktiv ist und jeden Tag quasi jedes Informationsfitzelchen zur Spielebranche konsumiert. Mhm. Und auch auf der Gamescom ist, und dann kriegst du ja zwangsläufig eher mal was mit, weil du eben dann einen Termin da hast oder siehst irgendwie das Poster an der Wand oder sowas. Und wenn du das alles aber nicht so wirklich verfolgst, sondern eben, so wie du sagst, halt ab und zu mal in die Videothek gehst und dir irgendwas Neues, Cooles rausholen willst, so lässt sich ja auch erklären, warum eben so Marken einfach gut funktionieren, warum die Leute eben sagen, ja, warum kaufen denn die Leute jedes Jahr ihr blödes Call of Duty oder ihr Assassin's Creed oder sowas? Ja, weil jeder, es verfolgt halt nicht jeder, es gibt halt Leute, die kaufen sich halt nur ja, alle 2-3 Monate mal ein Spiel oder holen sie ab und zu mal eins aus der Bibliothek und dann setzt man halt einfach auf bekannte Marken, weil man halt sagt, ja gut, das war beim letzten Mal schon okay, da ist jetzt ein neuer Teil draus, der wird nicht so schlecht sein und das ist halt dann vielleicht immer das Problem bei so Spielen, dass das dann halt bei Leuten, die nicht wir sind, die das alles so aktiv verfolgen, dann halt einfach untergeht und die dann gar nicht wissen, was Remember Me noch nie gehört.
Ja, genau. Ja, ich denke auch. Also ich finde es ein bisschen tragisch, weil das ist die Sorte Spiele, die ich unheimlich gerne spiele. Die sind nicht lang. Also Lost Planet ist jetzt auch nicht so umfangreich. Vielleicht können wir dazu noch ein paar Worte sagen. Ich habe jetzt, ich glaube, 8-9 Stunden oder so gespielt. Also ich würde schätzen, dass man schon so auf die 10 kommt, wenn man die ganzen Nebenmissionen und so noch macht. Aber ich bin dann zufrieden, weil für mich ist das wie so ein kleiner Trip, so eine Reise in so eine fremde Welt. Und ich bin ganz zufrieden. Also für mich muss das Spiel nicht so mega, mega fett geil sein und mich jetzt auch nicht 30 Stunden unterhalten, weil dann besteht die Gefahr, dass ich nach 15 Stunden sage, nee. Und bei so kurzen Spielen, die mag ich ganz gern. Aber es ist natürlich auch eine Preisfrage. Also ich glaube auch nicht, dass so viele Leute mit diesem Vorwissen oder mit dem Wissen, dass es halt so ein Singleplayer-Spiel ist, dann auch 60 Euro rausbuttern, um 8 Stunden lang unterhalten zu werden. Ich glaube, heute hat sich da einfach der Maßstab auch sehr verändert.
Ja. Naja, ja, bei Call of Duty zahlen Leute 60 Euro für 5 Stunden. Naja, wohl, die meisten kaufen es ja wegen Multiplayer.
Ja. Achso, Multiplayer gibt's auch, habe ich aber nicht gespielt, weil interessiert mich nicht.
Ich habe auch weil kaum, eben. Weil. Habe ich nicht gespielt, weil, Punkt.
Ja, ist wie bei Tomb Raider, habe ich auch nicht gespielt. Also.
Ja, es gibt aber auch echt, wie gesagt, es gibt echt Spiele, da interessiert mich der Multiplayer nicht. Da weiß ich dann, ich weiß, dass dann immer das Argument gebracht wird, ja, den brauchst du halt heutzutage, damit das Ding nicht im Gebraucht-Paket landet und sonst was, aber. Ja, dann klatschen sie irgendwie drauf, verwenden dafür Entwicklungskapazitäten und das Ding landet trotzdem im Gebrauchtkasten, wie jetzt Beispiel Remember Me oder sowas. Also ist dann auch immer so ein fadenscheiniges Argument. Deswegen kann ich dann tatsächlich echt nur drauf plädieren und sagen, lasst den doch weg und macht lieber eine coole Singleplayer-Story. Das wird dann, glaube ich, vielleicht tatsächlich eher gewürdigt als Multiplayer, den dann nach 2 Monaten auch keiner mehr spielt.
Ja. Also ich hoffe jetzt, dass nach Lost Planet 3, dass das Spark trotzdem noch mal einen neuen Auftrag gibt, auch wenn die sehr gehasst sind, also gehasst werden in der Spielindustrie aufgrund Legendary und Turning Point. Weil ich finde, es ist ein technisch großer Sprung für das Studio im Vergleich zu den Spielen davor. Das sieht viel sauberer und viel besser aus. Und wie gesagt, Ideen. Also wenn die es schaffen, irgendwann mal so ein Spiel zu machen, was technisch auf einem Niveau ist, dass andere Leute, die so diese richtig geilen Grafikkracher gewohnt sind, sagen, oh, ist cool. Und dann aber trotzdem neue Sachen irgendwie drin sind, dann ist es, glaube ich, ein guter Punkt erreicht. Und deswegen müssen die unbedingt einen neuen Job kriegen.
Ja. Wir plädieren für, wie heißt es, Spark?
Spark Unlimited, ja.
Spark Unlimited.
Ich wette, es wird Kommentare hageln.
Wie Leute, die.
Wie ich.
Ja, Legendary und Turning Point Hassforum wird jetzt losgelassen.
Ja, ey, Turning Point war wirklich nicht gut. Also, das finde ich, selbst ich.
Ich habe leider beide nicht gespielt, deswegen
pick ich gar selbst nichts. Ich als Spiele-Samariter muss dann sagen, dass Turning Point eine coole Idee hatte, aber es war wirklich nicht gut. An Legendary konnte man sich gewöhnen, wenn man ein paar Abstriche gemacht hat, aber Turning Point war wirklich, ich glaube, es waren auch viele Fehler, glaube ich, drin. Deswegen war das auch sehr schlechte Kritiken gekriegt. Deswegen. Okay.
Gut, Micha, dann ja, viel Spaß noch mit dem Ende.
Danke.
Ich werde es auf jeden Fall, also ich habe zumindest fest vor, es bis zum Ende zu spielen und ich bin da mal gespannt auf den Mech-Kampf.
Ja, das so sein.
Alles klar.
Ciao. Okay, bis dann, ne? Tschüss.